Etwas, was heute Seltenheitswert hat, denke ich mal. Denn was unsere Zeit heute besonders kennzeichnet, ist eher die Unruhe. Man kann heute immer mehr in immer kürzerer Zeit tun, sei es in der Arbeit oder in der Freizeit. Es wird immer schwerer, Ruhe zu finden. Das sind die tollsten Urlaubsangebote. Dort läuft ein Film im Kino, den du dir unbedingt ansehen musst. Dann gibt es vielleicht morgen im NKD 20%, da musst du natürlich auch hin. Und übermorgen musst du noch den Gutschein bei Vögele einlösen, weil der sonst verfällt. Und die Aktion bei Lidl gibt es auch nur diese Woche. Ja, und am Sonntag ist ja auch Flohmarkt. Sonntag drauf ist Bladelsonntag in Traunstein. Zu dumm, dass da auch noch Gottesdienst ist. Alles so viel an einem Tag. Und dann kommt noch der Termin wegen der Versicherung, die Arzttermine, Zahnarzt, Krebsvorsorge, Fußpflege, dann noch der Elternabend in der Realschule, Elternbeiratssitzung. Die Tochter muss noch zur Berufsberatung, da muss man auch dabei sein. Dann natürlich Fitnessstudio, Handballtraining, ein Konzert in der Musikschule, Eheberatung, auch ganz wichtig. Und dann geht es schon los im November mit den Weihnachtsfeiern. Gut, dass im November die Weihnachtsfeiern sind, weil im Dezember ist ja eh so viel los. Ja. Ach ja, zum Hauskreis sollte man ja auch mal wieder gehen. Sonst fragen mich noch die Geschwister, wo ich denn eigentlich bin und was ich so treibe. Und sitzt man doch mal zu Hause abends auf dem Sofa, dudelt ein Radiogerät oder der Fernseher läuft nonstop und berieselt mit Unterhaltung oder erschreckt mit Nachrichten von Katastrophen, Unruhen, Terror in aller Welt und Streitigkeiten in Politik und Kirche. Vielleicht schaffst du es dann noch am Abend, dich vor den PC zu setzen, E-Mails zu bearbeiten, zu beantworten, bevor du todmüde ins Bett fällst, umgeben von Sorgen und Grübeleien. Mir kommt es manchmal so vor, als würde einer mit der Peitsche hinter uns herlaufen und uns ständig vorantreiben. Ja, nicht nachdenken über Sinn und Unsinn, ja, nicht zur Ruhe kommen. Wir sitzen alle in einem Zug, der immer schneller fährt und merken gar nicht, dass er im Kreis herumfährt. Gibt es eine Möglichkeit, auszusteigen? Können wir heute noch zur Ruhe kommen? Gottes Wort, die Bibel, zeigt uns den Weg. Jesaja 9, Vers 1. Dort heißt es: Doch bleibt nicht im Dunkel das Land, das bedrängt ist. Wie er in der ersten Zeit das Land Sebulon und das Land Naphtali gering machte, so wird er in der letzten Zeit den Weg am See zu Ehren bringen, jenseits des Jordan, dem Gebiet der Heiden. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Du hast das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. Denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete, und den Stab auf seiner Schulter und den Stecken seines Treibers wie am Tage Midians. Dann geht's weiter in Vers 5. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Als ein Kind ist uns gegeben, und wir wissen, wer dieses Kind ist, dass es Jesus ist, und er heißt Friedefürst. Er ist der, der Frieden und Ruhe schenkt. Und vorher haben wir gelesen, er hat die Macht, er hat den Stecken des Treibers, des Unterdrückers zerbrochen. Der, der ständig hinter uns herläuft und uns die Ruhe rauben will, er hat es zerbrochen, wie zur Zeit Midians. Und ich denke, hier ist die Situation gemeint, die wir auch im Richter 6 nachlesen können, wo das Volk Israel aufgrund ihres Ungehorsams bedrängt wurden von den Midianitern. Sie waren ständig in Stress, weil sie dauernd damit rechnen musste, wenn sie die Ernte eingebracht haben, jetzt kommen die Midianiter und nehmen uns alles wieder weg. Wir kennen vielleicht diesen Stress des Alltags. Und dann beruft Gott Gideon. Und als Gideon berufen wurde, dann stellt er einen Altar auf und nennt diesen Altar der Herr des Friedens, der Altar vom Herrn des Friedens. Oder der Ruhe, können wir auch sagen. Und Jesus selbst sagt in Matthäus 11, Vers 28, ich denke, diesen Vers kennen wir alle, kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und dann geht es weiter in Vers 29, nehmt auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Also Jesus gibt Ruhe. Und er tut es in dreifacher Hinsicht. Er tut es für unsere Vergangenheit, für unsere Gegenwart und auch für die Zukunft. Und damit komme ich jetzt zu unserem Thema. Was macht eigentlich die Ruhe eines Christen aus? Gehen wir erst zur Vergangenheit. Ein Christ, also ein Mensch plus Jesus Christus, eine ganz einfache Definition, also jemand, der Christus in sein Leben aufgenommen hat, der das Geschenk seiner Vergebung am Kreuz angenommen hat, der sein Leben geordnet hat, soweit es möglich ist, der muss sich nicht mehr mit der Schuld und Vergangenheit und mit dem Versagen herumschlagen, und sei es noch so schlimm gewesen. Jesus vergibt, so sagt uns Gottes Wort, und sein Blut macht uns rein von aller Sünde. Satan, der Verkläger, der uns immer wieder auch vor Gott anklagen möchte, er kann es nicht mehr tun, denn ein anderer hat die Schuld und Strafe auf sich genommen. Jesaja 53, Vers 4 heißt es, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Also die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir zur Ruhe kommen, können wir auch sagen. Das ist unsere Vergangenheit. Wir können darüber ruhig werden. Und die Ruhe eines Christen bezieht sich aber genauso auch auf unsere Zukunft. Wer Jesus im Herzen hat, der weiß, wo er einmal hingeht. Und er kann sich darauf freuen, einmal in die ewige Ruhe einzugehen. Hast du diese lebendige Hoffnung und Gewissheit? Die Bibel zeigt uns, dass wir diese Hoffnung, diese Gewissheit haben dürfen. Im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 15, lesen wir, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber lieber Vater. Wie wir es auch gerade im Lied gesungen haben, unser Vater. Wir dürfen Gott als Vater bezeichnen. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Wenn wir Kinder sind, dann sind wir auch Erben. Wir dürfen wissen, dass wir seine Kinder sind und dass wir auch in die Herrlichkeit mit ihm eingehen werden. Und dann komme ich schon zum dritten Punkt, und ich glaube, da haben viele und auch ich oft das meiste Problem damit. die Ruhe eines Christen in der Gegenwart, heute und jetzt. Sind nicht auch wir als Christen oft von Unruhe getrieben, wie ich es am Anfang auch geschildert habe? Regiert der Friede Christi unserem Herzen, von dem Paulus schreibt? Ist es heute noch möglich, zur Ruhe zu kommen? Ich lese hier unseren eigentlichen Predigttext im Hebräer 4, ab Vers 6. Ich lese ihn diesmal aus der Lutherbibel, weil ich es hier noch besser ausgedrückt finde. Hebräer 4, Vers 6. Da es nun bestehen bleibt, dass einige zu dieser Ruhe kommen sollen und die, denen es zuerst verkündigt ist, nicht dahin gekommen sind wegen des Ungehorsams, bestimmt er abermals einen Tag, ein Heute und spricht noch nach so langer Zeit durch David, wie eben gesagt, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt euer Herz nicht. Denn wenn Josua sie zur Ruhe geführt hätte, würde Gott nicht danach von einem anderen Tag geredet haben. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den seinen. So lasst uns nun bemüht sein, zu dieser Ruhe zu kommen, damit nicht jemand zu Fall komme durch den gleichen Ungehorsam. Also wir haben gesehen, die Ruhe ist vorhanden, sie ist da, und zwar heute. Aber sie fällt uns nicht zu, haben wir in Vers 11 gelesen. Lasst uns nun bemüht sein, zu dieser Ruhe zu kommen. Und als Beispiel wird uns hier im Hebräer 3 und Hebräer 4, wird uns das Volk Israel gezeigt. Vielleicht könnt ihr zu Hause mal diese ganzen beiden Kapitel durchlesen. Hier wird vom Volk Israel berichtet. Sie alle wurden aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Das ist ein Bild auch für unsere Bekehrung, für einen Menschen, der herauskommt aus der Sünde, aus der Sklaverei. Und sie alle hatten in der Wüste, auf dem Durchzug durch die verschiedenen Gefahren hindurch, sie hatten Gottes Macht und Kraft erlebt. Sie hatten Gebetserhörungen erfahren. Sie hatten tägliche Versorgung und Wunder erfahren. Sie haben das Manna jeden Tag gegessen, so wie auch wir täglich und immer wieder Gottes Hilfe und Kraft erfahren. Und sie alle hatten die Verheißung, in die Ruhe einzugehen. Das war das Land Kanaan, das Gott ihnen versprochen hat, ihnen zu geben. Und doch blieben die meisten in der Wüste. Warum war das so? Sie waren heraus aus Ägypten, sie hatten die Verheißung, ins verheißene Land zu kommen und blieben in der Wüste. Hebräer 4, Vers 2. Denn es ist auch uns verkündigt wie jenen, aber das Wort der Predigt half jenen nichts, weil sie nicht glaubten, als sie es hörten. Sie hatten die Verheißung, sie wussten alles, aber sie glaubten nicht an den lebendigen Gott. Sie vertrauten ihm nicht. Sie vertrauten ihren fünf Sinnen mehr als dem lebendigen Gott. Und noch schlimmer, sie steigerten sich so in ein Problem hinein, dass sie überhaupt nicht mehr klar sehen konnten. Wir wollen uns das mal anschauen im vierten Buch Mose, Kapitel 13. Vielleicht können wir dann besser verstehen, was ich hier meine. 4. Mose 13, ab Vers 25. Hier wird die Situation beschrieben, als das Volk Israel direkt vor dem Land Kanaan stand. Sie hatten Kundschafter ausgeschickt, das Land zu erkunden, und diese kommen jetzt zurück. 4. Mose 13, 25. Und nachdem sie das Land 40 Tage lang ausgekundschaftet hatten, kehrten sie zurück. Und sie gingen und kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israel in die Wüste Paran nach Kadesh. Und sie brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht und ließen sie die Früchte des Landes sehen. Und sie erzählten ihm und sprachen: Wir sind in das Land gekommen, in das du uns sandest, und es fließt wirklich Milch und Honig darin, und dies ist seine Frucht. Sie hatten eine riesen Weintraube dabei, die sie nur zu zweit schleppen konnten. Aber das Volk, das im Land wohnt, ist stark, und die Städte sind sehr fest und groß, und wir sahen auch Söhne Enaks dort. Die Amalekiter wohnen im Land des Negev, die Hethiter, Jebusiter und Amoriter aber wohnen im Bergland und die Kananiter am Meer und entlang des Jordan. Kaleb aber beschwichtigte das Volk gegenüber Mose und sprach: Lasst uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen: Wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk, denn es ist stärker als wir. Und sie brachten das Land, das sie erkundet hatten, in Verruf bei den Kindern Israel und sprachen: Das Land, das wir durchzogen haben, um es einzunehmen, ist ein Land, das seine Einwohner frisst, und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von großem Wuchs. Wir sahen dort auch Riesen, Söhne Enaks aus dem Riesengeschlecht. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken, und ebenso waren wir auch in ihren Augen. Da hob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie, und das Volk weinte in dieser Nacht. Und alle Kinder Israel murrten gegen Mose und Aaron, und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen: Ach, dass wir doch im Land Ägypten gestorben wären oder noch in dieser Wüste sterben würden. Und warum führt uns der Herr in dieses Land, dass wir durch das Schwert fallen und dass unsere Frauen, unsere kleinen Kinder zum Raub werden? Ist es nicht besser für uns, wenn wir wieder nach Ägypten zurückkehren? Und sie sprachen zueinander: Wir wollen uns selbst einen Anführer geben und wieder nach Ägypten zurückkehren. Soweit. Ich denke, das ist eine recht eindrückliche Geschichte. Wir finden hier totale Hysterie, keinen Durchblick mehr. Alles ist dunkel. Vielleicht gab es da Leute im Land Kanaan, die waren einen Kopf größer als sie. Und plötzlich waren es Riesen und sie waren Heuschrecken. Sie haben total die Realität verloren wegen ihres Unglaubens. Und so konnten sie nicht in dieses Land hineingehen. Und das ist auch unser und das ist auch mein Herz. Ich habe es selbst in dieser Woche erlebt, besonders am Dienstag. Ich habe schon einige Zeit, habe ich mich mit einem Problem auch in meiner Arbeit beschäftigt, und das hat mein Denken immer mehr in Beschlag genommen. Es kam dann so Ende letzter Woche und Anfang dieser Woche, dass ich immer mit meinem Problem eingeschlafen bin und mit meinem Problem aufgewacht bin. Früher war es oft so, dass ich am Morgen mein erster Gedanke war an Gott, war an Jesus, war ein Gespräch mit ihm. Und hier war es so, dass ich eigentlich immer mit diesem Problem aufgewacht bin. Und wenn ich nachts aufgewacht bin, habe ich auch daran gedacht. Am Dienstag war es dann so, dass ich keine Kraft mehr hatte. Ich habe dann noch daran gedacht, dass ich diesen Sonntag predigt habe. Und am Dienstag war noch Hauskreis, da war ich auch dafür zuständig. Und ich war eigentlich zu nichts mehr fähig. Total depressiv. So etwas habe ich eigentlich noch nie in dem Maß erlebt. Ich habe mich aufs Sofa gelegt. Elisabeth war recht verständnisvoll, hat eine CD von Manfred Siebald aufgelegt und meine Hand gehalten. Und vielleicht können wir das Lied mal vorspielen, was ich da als erstes gehört habe. Ich habe dann die ganze CD auch gehört, sie heißt Aber sicher. Aber das erste Lied war: Es kann immer noch ein guter Abend werden.
Auch wenn das bisher ein Tag gewesen ist, wie man ihn gleich am allerbesten wieder schnell vergisst, auch wenn du dich heut fast nur geärgert hast, weil irgendwie der Rest der Welt nicht richtig zu dir passt. Es kann doch immer noch ein guter Abend werden, es könnten doch noch schöne Stunden sein. Wir könnten in Gedanken noch einmal spazieren gehen und ganz in Ruhe ein paar Runden um die Ecken drehen. Es passt doch immer noch so viel in diesen Tag hinein. Es kann doch noch ein guter Abend sein. Grauen an, bis schon nach kurzer Zeit für dich die Mittagsangst begann. Nahm man dir nicht dann auch den Nachmittagsmut, und nun schlägst du dich noch herum mit deiner Abendwut. Es kann doch immer noch ein guter Abend werden, es können doch noch schöne Stunden sein. Wir könnten doch auch jetzt noch neuen Mut und auf den Stoppel unseres Lebens Drachen steigen lassen. Es passt doch immer noch so viel in diesen Tag hinein. Es kann doch noch ein guter Abend sein. Was verlorst, woran dein Herz seit Jahren hing, auch wenn langsam sich in dir die Frage rührt, ob sich dein Leben irgendwann zum Guten ändern wird. Es kann doch immer noch ein guter Abend werden, es könnten doch noch schöne Stunden sein. Wir könnten noch in unsere dunklen Keller Lichter tragen und uns vielleicht zum Schluss ganz hoch auf unsere Dächer wagen. Und dort sieht man die Bäume und die Blumen hinterm Zaun und kann tief in den Abendhimmel schauen und tief und weit in Gottes Himmel schauen.
Ja, es muss nicht so bleiben, wie es ist. Es kann auch ein guter Abend werden, es kann auch eine gute Woche werden. Es kann auch ein gutes Leben sein, wenn wir einfach unseren Blick auf Jesus hinrichten, bei ihm die Hilfe suchen. Das habe ich auch getan. Und wie Sibald hat gesungen, in Ruhe ein paar, in Gedanken ein paar Runden drehen. Und es macht unheimlich viel aus, wenn wir diese Runden drehen und uns an Gott wenden, bei ihm Hilfe suchen und neuen Mut und Hoffnung empfangen. Und es wurde am Dienstag auch noch ein guter Abend. Es wurde ein schöner Hauskreis, eine gute Gemeinschaft und auch neue Freude auch in meinem Herzen. Und ich sah wieder auf Jesus. Und das ist mir auch wieder geblieben seit dem Dienstag. Im Hebräer 3, Vers 1 beginnt dieses Kapitel: Darum, ihr heiligen Brüder, die ihr teilhabt an der himmlischen Berufung, schaut auf den Apostel und hohen Priester, den wir bekennen, Jesus. Schaut auf Jesus. Und das war die Wende auch am Dienstag. Die Umstände hatten sich überhaupt nicht geändert. Die Probleme waren noch nicht gelöst und sind auch heute noch nicht gelöst. Aber mein Blick hat wieder auf Jesus geruht. Und da ist die Hilfe und da ist die Chance für uns, dass es anders wird. Und das tut er auch bis heute. Gott hat meine Probleme gebraucht, um meinen Blick wieder ganz neu auf Jesus zu lenken. habe hier ein Lied, wir sind gestern mit dem Zug gefahren, hatten die Gitarre dabei. Da hatten wir ein Lied zusammen gesungen. Das finde ich auch, das drückt es auch recht schön aus, diesen Blick auf Jesus. Eigentlich wollten wir es heute vorsingen, aber meine Stimme ist heute nicht in Ordnung. Lass mir das Ziel vor Augen bleiben, zu dem du mich berufen hast. Lass nicht aus deiner Spur mich treiben, des Weges Länge oder Last. Bin ich versucht, auf mich zu schauen und nicht mehr auf das Ziel zu sehen, hilf mir aufs Neue im Vertrauen, auf deinen Sieg voranzugehen. Und so weiter. Vers 3 heißt es dann, dort werden alle Dämmerungen, alle Nächte dieser Zeit in alle Ewigkeit verschlungen vom Lichtglanz deiner Herrlichkeit. Bin ich versucht, auf mich zu schauen, nicht mehr auf das Ziel zu sehen, hilf mir aufs Neue im Vertrauen, auf deinen Sieg voranzugehen. Darum geht's, und ich denke, das sollte auch immer wieder unser Gebet sein. Wer das Andachtsbuch liest, Leben ist mehr, da war auch Anfang der Woche eine schöne Geschichte drin, die möchte ich euch noch vorlesen. Und ich denke, es ist ein schönes Beispiel dafür, wie Gott durch richtigen Umgang mit einem Problem eine Lösung schaffen kann. Die Überschrift ist hier, auf geht's. Ich lese es wörtlich vor, weil ich kann das nicht so wiedergeben. Ein alter Esel stürzte in einen Brunnen. Das arme Tier schrie und schrie, bis der Bauer das Unglück bemerkte. Wie sollte er seinen Esel da herausbekommen? Er kam zu dem Schluss, der Esel ist alt und der Brunnen ist trocken. Keiner soll mehr in den Brunnen fallen. Ich werde den Schacht auffüllen und den Esel darin begraben, dann bin ich beide sorgenlos. Also rief er den Knecht und seinen Nachbarn. Gemeinsam begannen sie, einen Haufen Dreck in den Brunnen zu schaufeln. Als der Esel ahnte, dass man ihn lebendig begraben wollte, schrie er steinerweichend. Aber das Schaufeln ging weiter, schließlich verstummte der Esel. Kein Laut, nur Staub drang aus dem Loch herauf. Ein paar Dreckladungen später schaute der Bauer über den Brunnenrand. Ob der Esel schon tot war? Doch der Bauer rieb sich ungläubig die Augen. Was sah er da? Immer wenn ein Wurf auf dem Esel landete, schüttelte der den Dreck ab und stellte seine Hufe darauf. Der Nachbar und der Knecht schaufelten zwar weiter, aber der Esel schüttelte die Erde gleichmütig ab. Und mit jeder Schaufel Dreck stieg er ein Stück höher. Schon bald ragte sein Kopf aus dem staubigen Schacht und er konnte den Brunnenrand erklimmen. Im Leben wirft man ihnen vielleicht Verachtung hinterher. Wen kümmert es, wenn sie in einer Klemme stecken? Die Strategie, aus dem Tief herauszukommen, besteht nicht nur darin, den Dreck abzuschütteln. Es geht noch einen Schritt weiter. Die Widrigkeit des Lebens können so zu einem Trittstein nach oben werden. Nicht störrisch oder mürrisch bleiben. Machen Sie Schwierigkeiten zu Gelegenheiten. Bitten Sie Gott, dass Sie alle Gemeinheiten unter Ihre Füße bekommen. Was drückt Sie gerade nieder? Könnte das nicht eine Gelegenheit Gottes sein? Machen Sie es wie die Arche. Die Sturmflut soll Sie nicht ertränken, sondern Sie emporheben. Ich denke, das ist ein schönes Beispiel. Und wir haben gelesen, es ist also noch eine Ruhe vorhanden. Dem Volke Gottes. Deshalb schau auf Jesus, sein Weg ist vollkommen, so wie auch Gottes Schöpfung vollkommen war, als Gott die Erde erschaffen hat in 6 Tagen. Und Gott konnte ruhen am 7. Tag. Wisst ihr, was dieser 7. Tag war? Das war der 1. Tag des Menschen. Also das Leben des Menschen begann mit Ruhe. Deshalb komm zur Ruhe bei ihm, hör auf zu strampeln. Uns das vorstellen, bei Kindern, das ist manchmal, es gibt sogar Erwachsene, die strampeln. Aber strampeln bringt uns keinen Schritt vorwärts. Im Hebräer 4, Vers 10, mal gelesen, denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den seinen. ruhen von den eigenen Werken, blicken auf Jesus und von ihm sich führen lassen. Das macht ein Glaubensleben schön. Amen.